Dafür bin ich nicht Freiberufler geworden, dass ich um diese nachtschlafende Zeit schon ran muss.
Du Armer.
Wäre ich zu fassen.
Ja. Was ist eigentlich, wusstest du eigentlich, was mit dem Magenüberschuss von Rainer Kallmund?
Mit der abgenommenen Magenwand möchte Christo demnächst Notre Dame verhüllen, habe ich gehört. Wenn es das ist, was du meinst.
Ja.
Soweit in der Art, ne?
So eine
Gemeinheit, schwebt dir doch vor.
Ja.
Ja. Ich hab das machen lassen. Ich bin, das wisst ihr auch, ich bin ein Schleckermäulchen. Ich habe den dicken Farms, hab ich nicht, weil ich irgendwann mal auf der A3 Höhe Lifferkusen falsch abgebogen. Nein, ich sag es frei heraus, natürlich. Ich kann an, im Prinzip bin ich wie der Dalai Lama, ich kann nur an keinem Kotelett vorbeigehen. Es ist, wie es ist. Und das sag ich. Komm, jetzt, hier, Herr Doktor, ran, legen Sie mir das Magenband. Das ist aus Carbon, das kann nicht reißen, da kann kommen, was da will, da kannst du mit dem LKW, kannst du... So, jetzt bin ich warm. Lange nicht gemacht, oder?
Ja, eigentlich, schön.
Lange nicht gemacht.
Ja. Ne? Auch ja. Die Briefmarke fehlte. Während wir allerdings, das ist tatsächlich eigentlich ein Evergreen,
ja.
Wir endlich mal wieder auf Instagram, glaube ich, Rinti-Bilder bekommen
stimmt,
haben.
Stimmt, das war schön.
Ja.
Da wurde mir auch warm.
Ja. Was läuft eigentlich zwischen Rinti oder andersrum gefragt? Warum läuft eigentlich nichts zwischen Rinti und Fußball MML?
Keine Ahnung, weil Rinti, ganz, also im besten Hundekommando, Rinti hier bei uns, da könntet ihr Platz machen. Ne? Oder beziehungsweise wir würden für euch Platz machen, anders. Rinti, wir würden für euch würden wir Platz machen.
Ne? Mhm. Ja. So. Ja. Wir plaudern übrigens hier sehr nett, weil wir einfach warten, bis der geschätzte Kollege Lukas Vogelsang.
Ja, wir fangen einfach schon mal an. Das wird ihn Mores lehren. Ne?
Eine Lehre sein?
Das wird ihm eine Lehre sein, ne?
Dass er.
Ja. Ne? Normalerweise würde man ja jetzt, weil Lukas ist ja in Berlin, da würde man jetzt die üblichen Studentenwitze machen und so. Aber so was Primitives würde uns ja gar nicht einfallen. Ne?
Oder auch, wenn man kulturell gebildet sein möchte oder sagen wir subkulturell gebildet sein möchte, dann macht man auch den Witz, dass er jetzt bestimmt aus dem Berghain kommt.
Der war gut. Mit Kot beschmiert. Naja, sowas halt eben. Ne?
Oh, die Stimmung ist gut.
Ja, ja.
Da bist du ja.
Hervorragend. Hallo.
Hallöchen.
Ist natürlich im Keller, ne?
Na.
Ist klar. Es war so schön. Und jetzt das. Hey, komm, Lukas, wir fangen direkt an.
Ja, ich brauche nicht auch das noch. Ich habe nur, dass ihr kurz wisst, also für die Zuhörer, wir sind ja diesmal nicht zusammen im Studio in Hamburg,
ja.
Sondern ich sitze hier in Berlin-Kreuzberg und habe mir beim Aufbauen, ist mir direkt eine Hantel auf den großen Zeh gefallen. Ich bin der Niklas Stark von Fußball MML.
Wirklich?
Ich sitze jetzt hier mit so einer Packung Gefrierobst auf dem Fuß. Und versuche anständig zu podcasten, aber dafür braucht man ja Gott sei Dank nicht den linken Zeh.
Hör mal, Lukas, aber das ist halt das erste Mal, dass so Hanteln bei dir jetzt dann auch mal Wirkung zeigen, ne?
Ah. Ja, das ist das Scheiße.
So, ja. Also, ha, ho, he, euer Jürgen. Ha? Ist jetzt eine knappe Woche her und ich kann nicht aufhören zu lachen. Ich habe gestern auch wieder beim sehr geschätzten Kollegen Zeigler habe ich wieder Dinge zum Thema Hertha gesehen und muss sagen, es ist einfach toll. Ich kann nicht aufhören zu lachen.
Wollen wir das vor der Musik oder nach der Musik besprechen?
Machen wir nach der Musik.
Ja, dann bitte Musik. Bitte. Jetzt. Und damit begrüßen wir zur, ich weiß nicht wievielten Folge von Fußball MML, dem Lieblingssport-Podcast der Deutschen. Und ich begrüße Micky Beißenherz.
Mehr Folgen, als der FC Bayern in dieser Saison Tore geschossen hat. Und das ist eine Menge.
Ja. Ja.
Um es mit Jesse Marsch zu sagen, er ist ein super Junge, er hat eine Menge Talent. Hier ist Mike Nöcker.
Was hast du denn geguckt?
Habt ihr denn nicht Jesse Marsch über Haaland geguckt?
Nein,
bestes Interview. Also es ist noch so ein Rest kalifornische Ursprache übrig geblieben in Deutschland, wenn Jesse Marsch über Fußball im Allgemeinen und Haaland im Speziellen sprechen darf.
Ich kenne ja nur Jody Marsh.
Vielleicht können wir Jody Marsh. Und es ist ja auch ein Rest deutsche Ursprache übrig geblieben, wenn Lukas Vogelsang über Fußball redet. Deswegen herzlich willkommen nach Berlin, Lukas Vogelsang.
Vielen Dank. Ich hab auch so einen unfassbar großartigen Text über Klinsmann aus der Taz mitgebracht. Vielleicht haben, vielleicht haben wir dafür ja Zeit, das müsst ihr mir sagen. Aber ich würde den gerne in der Gesamtlänge von 2 Minuten vorlesen. Weil, also müsst ihr sagen, ne?
Ja, kommt drauf an, wann willst du bringen, ne?
Ja, das sagt, heute ist so eine lockere Sendung, 8.30 Uhr, Montag früh. Ich finde, da ist alles möglich. Da ist die Woche noch rein.
Wer kommt eigentlich auf die bescheuerte Idee, 8.30 Uhr?
Meine morgen. Schuld ist das. Ja. Ich habe mir das auch nicht gewünscht.
Nur weil du wieder hier bei irgendeinem deiner
Multiplen TV aufschritte. Weil ich heute Abend bei NTV dran bin.
Ja, aber finde doch mal den Fehler. Heute Abend. Wir machen noch nicht 6 Stunden Podcast hier.
Ja, ob ich vielleicht noch redaktionell was vorbereiten muss?
Ich merke schon, scheiße. Ja. Die großen Ausreden aus dem Thomas Gottschalk-Baukasten. Dir müssen sie auch noch wie dem großen Thomas Gottschalk das Haarteil hinten reinflechten. Das dauert 4,5 Stunden.
Du weißt doch gar nicht, ob ich das nicht vielleicht schon... Ich werde jetzt seit neuestem, das habe ich festgestellt, auf meine grauen Haare angesprochen. Ich habe jetzt letztens, sprach mich eine Frau in der Taverna Romana, die Chefin, sprach mich an, weil die immer die Stern-Print-Kolumne liest und sagte, aber ich finde das aber toll, wie du da zu deinen grauen Haaren stehst. Und ich dachte, wieso? Weil das Foto aus dem Print-Stern ist halt 4 Jahre alt und seitdem bin ich offensichtlich grauer, / heller geworden. Und jetzt kommen schon die ersten, ich bin im Grunde genommen die Birgit Schrowange vom Fußball MML, wo viele jetzt schon sagen, so mutig von dir.
Wirst du deshalb so oft bei Lanz eingeladen?
Ja. Ich war schon seit einem Jahr nicht mehr bei Lanz.
Echt?
Nein.
Ach du Armer.
Ja. Wahnsinn. Ja. Niemals ging ich zu Lanz.
Das ist mein Lied.
Ja, aber wenn ich singe, klingt es gleich wie glockenheller Elfengesang. Naja, so Fußball Kinder. Machen wir auch, oder?
Wollen wir?
So, vielleicht. Muss ich euch wieder einmal disziplinieren? Ist es wieder an mir?
Muss uns wie Werder Bremen, du musst uns einnorden.
Ja, ich musste gerade an Werder Bremen denken, als du erzähltest, dass die Hantel dir auf den Fuß gefallen ist, weil das eigentlich ein Verletzungspech ist. Das kann im Grunde genommen ja nur, das ist dann schon wirklich die Werder Misere, oder? Also wie geht es denn da jetzt weiter? Ich finde es ja, man muss ja Werder Bremen einerseits ein großes Kompliment aussprechen, dass sie sich wirklich beharrlich den Mechanismen des Marktes verweigern und unablässig an Trainer Kohfeldt festhalten.
Am Flo.
Der ist jetzt ja auch 20 Jahre bald im Verein. Ne? Aber das ist schon jetzt so langsam kommt einem wirklich die Erkenntnis, dass es vielleicht runtergeht. Es sind ja nur noch 12 Spieltage. 12, ne?
Mir ist gestern irgendwann beim Kochen der Satz eingefallen, diese Nibelungentreue, ja. Werder Bremens, kann man sich auch nur leisten, wenn man so viele Achillesfersen hat. So. Einfach so ein richtig blödes, schiefes Bild.
Ich wollte gerade sagen, da muss ich jetzt echt...
war gestern beim Doppelpass gucken, als der Kollege Max Jakob Ost vom Rasenfunk da war.
Ja.
Und über Werder Bremen den schönen Satz gesagt hat, den sich, glaube ich, alle gedacht haben. Wenn bei der Ecke schon ein kleiner Schubser reicht, um ein ganzes Gefüge über den Haufen zu werfen, dann bist du wirklich meterdick im Abstiegskampf, ne? Also, das war so sinnbildlich. Ich glaube, vor dem zweiten Tor oder vor dem ersten Tor bei dieser Ecke, schick, mit einem kleinen Schubser verschafft er sich genau die Zentimeter, die er braucht, aber es hält halt niemand dagegen. Ja. Und das ist Werder Bremen im Moment. Es hält niemand dagegen.
Ja, und das ist tatsächlich, das ist wirklich das größte Problem. Ich sehe da so wenig Land. Also ich muss sagen, wenn ich Kohfeldt...
das hat Jan Delay auch gesagt.
Ja. Ich sehe so wenig Land in Werder Bremen. Ja. Was hat eigentlich Kohfeldt, was hat eigentlich Jan Delay, der ist ja so eine Art inoffizieller Pressesprecher von Werder Bremen, was sagt der eigentlich zum Thema Kohfeldt?
Der darf sich jetzt ja gar nicht mehr äußern nach der Geschichte mit der SPD.
Was war da denn?
Hast du das nicht mitbekommen?
Nein.
Achso, er hat doch letzte Woche ein Wahlplakat eines SPD-Politikers.
Ach, die Geschichte?
Ja.
Das war mal meine Lieblingsschlagzeile. Jan Delay verhöhnt. Und jetzt kommt wieder so eine typische Bildwortschöpfung. Jan Delay verhöhnt, Schlaganfall-Politiker. Also da muss ich sagen, das ist nach Uerdingen Russe und 1860 Scheich und der Herzlos-Oma mein neuer Lieblingsbegriff, der Schlaganfallpolitiker.
Oh, du so. Kannst das richtig, du kannst das so schön westfälisch aus. Schlaganfall.
Der Schlaganfallpolitiker.
Jan Delay und der Schlaganfallpolitiker, Klage da.
Ja.
So.
Ja, aber das ist doch, also Werder Bremen ist im Moment aber auch, um jetzt mal im ganz bösen Bild zu bleiben, der Patient, über den sich auch Jan Delay auslassen könnte.
Ja, also es gibt so wenig, weil sie machen ja momentan auch wirklich, also die Verletzungsmisere ist ja eh schon alttestamentarisch, aber sie machen auch auf dem Feld einfach immer konstant das Falsche, was natürlich ein Zeichen großer Verunsicherung ist, wo man andererseits auch sagen muss, wo soll auch da eine gewisse Sicherheit noch herkommen. Und spätestens jetzt wäre natürlich der Zeitpunkt, wo 17 andere Fußballvereine sagen würden, Flo, du bist hier fast 20 Jahre im Verein, du bist Werder, du trägst die Raute im Herzen, aber guck mal. Und dann wäre da Bruno Labbadia plötzlich an der Seitenlinie. Aber dem verweigern sie sich standhaft, weil sie natürlich auch im Training etwas sehen, was wir nicht sehen können, weil sie in der Zusammenarbeit zwischen Kohfeldt und der Mannschaft etwas sehen, was sie erkennen etwas. Aber für uns Laien ist das schon erstaunlich, denn zumal es gibt so gar ja wenig nichts, Anzeichen dafür, dass sich das ändern würde.
Ich wollte gerade sagen, zumal so gar nichts funktioniert. Ne? Ja. Also du hast ja eher das Gefühl, dass das eine gewisse Form von Hilflosigkeit letztlich auch ist.
Ja.
Also es ist weder so ein Aufbäumen oder das Spielerische oder wie gerade eben auch schon geschildert mit dem kleinen Schubser und schon fällt die ganze Abwehr auseinander. Also man hat gar nicht so das Gefühl, da könnte jetzt in irgendeiner Form noch was gehen.
Genau.
Und das ist schon eine interessante Reaktion. Also ich kann auf der einen Seite kann ich es natürlich total verstehen, weil man mit Kohfeldt natürlich auch einen Trainer gefunden hat, der zu Werder passt, der auch zu diesem Bild total passt, der ein toller Typ ist. Zumal Werder Bremen ja sowieso der Verein ist, wo viele Dinge eben auch immer anders gegangen sind, wo wir Trainer hatten, die teilweise ja länger Trainer waren als Merkel Kanzlerin.
Das ist richtig. Ja. Und immer wieder auch Trainer, die genau solche Phasen dann irgendwie haben überstehen können. Oder halt eben auch nicht. Siehe Alexander Nuri in Berlin.
Und es gibt ja ein bisschen, also wenn wir mal Parallelen beispielsweise zu Streich in Freiburg ziehen, da ist man ja tatsächlich in die zweite Liga gegangen, mit ihm wieder aufgestiegen, mit ihm, er ist quasi die Institution in diesem Verein.
Ja.
Aber
mit Volker Finke war es damals genauso. Aber es ist natürlich auch eine andere Vereinsmentalität und eine andere Historie. Werder Bremen war 2004 Doublesieger. Werder Bremen hat lange Jahre immer Champions League gespielt. Das hat sich im Laufe der letzten Jahre und fast schon Jahrzehnte jetzt auch wirklich echt rausgewaschen. Aber früher war immer klar, also Werder Bremen ist entweder UEFA Cup, Europa League oder halt eben Champions League. Das war immer klar, die spielen international. Das ist ja, davon sind wir ja mittlerweile schon einige Zeiten entfernt. Und mit dieser, also ja, die sind natürlich immer so sehr low-key und sehr bescheiden, aber die haben halt auch echt schon mal ein bisschen was auf dem Zettel stehen und da gehst du nicht so einfach in die zweite Liga. Beim SC Freiburg ist es noch ein bisschen was anderes.
Wie lang die gute Zeit von Werder Bremen her ist, weiß man, wenn man in der Sportbild die Mitte von der Sportbild aufschlägt und dann ist das Ayrton-Interview da über seine Tochter. Mache bum bum wie Papa.
Ja, boom, boom, wie Papa, let's dance, Ayrton, das Ayrton.
Also, aber wirklich, nein, es ist wirklich erschreckend, weil ich finde damals die Werder-Raute mit Miku vorne, mit Klasnic, mit Ayrton, das ist noch so gegenwärtig und auch mit Diego, dass man immer denkt, das war vor kurzem, also mir geht's immer so. Ich denke so, ey, die waren doch vor kurzem noch so gut und dann schaut man und dann ist es dieses Jahr, ist die Meisterschaft halt 16 Jahre her.
Ja.
Und zu Streich wollte ich aber noch sagen, vielleicht meine These, ist Streich aber auch der viel bessere Trainer. Vielleicht ist Kohfeldt auch wegen seines Alters, also ich habe auch vor dem Spiel gegen Leipzig wieder gesehen, die beiden jüngsten Trainer treffen aufeinander. Nur allein das kann es ja nicht sein. Der Bremer Weg, der junge Trainer, der Stallgeruch, das ist einer von uns. Vielleicht reicht das dann nicht, wenn man sieht, dass es unter dem Druck von außen oder auch dem, was innerhalb eines Abstiegskampfs passiert, dass man dann merkt, vielleicht gerät da dieser Trainer an seine Grenzen, so wie ein anderer junger Trainer Nämlich Hannes Wolf, der dann irgendwann gesagt hat, ich stelle mein Amt zur Verfügung. Erinnert ihr euch?
Ja.
Und gesagt hat, ich bin hier nicht der Richtige. Ich erreiche die Mannschaft nicht mehr. Kofeld sagt, er erreicht die Mannschaft. Aber man muss halt auch sagen, du fährst früher, fährst paar Tage früher nach Leipzig, machst ein komplett öffentliches Trainingslager, ja, und dann passiert gar nichts. Und die Mannschaft gibt sich auf. Und letztendlich, wenn es nicht Werder Bremen wäre, könnte man fast sagen, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Denkt mal an diese Leistung und denkt euch die Bremer Spieler in einem HSV-Trikot. Bei diesem Abwehrverhalten, bei allen drei Toren, dann würdest du doch denken, ach, der HSV wieder, dessen Millionäre, die gekauft wurden für Europa, spielen jetzt gegen den Trainer, weil sie keinen Bock mehr haben. Es ist nur Werder Bremen, es ist nur die Marke, dieser Mantel, diese Raute, die das schützt.
Und weil wir gerade über Leipzig gesprochen haben, wenn wir das Thema Dosenöffner mal kurz aufbringen dürfen, der ein oder andere geneigte Fan wird sich noch erinnern, dass man vor ungefähr 14 Tagen im Pokal gegen Borussia Dortmund zu Hause gewonnen hat. Totale Euphorie. Also wenn du eine Initialzündung brauchst, um nochmal zu zeigen, dass du im Weserstadion gewinnen kannst, dass du mit Zusammenhalt und mit einem Pokalfight in der Lage bist, einen der Titelaspiranten im DFB-Pokal rauszuschmeißen und dann am nächsten Wochenende zu Hause 0-2 gegen den ersten FC Union und jetzt 0-3 gegen RB Leipzig verlierst, dann ist das ganz schön wenig. Also dann ist auch ganz schön von der Emotionalität, vom Momentum, von diesem Siegesrausch, diesem Initialding, was Fußball eben auch manchmal braucht, aber alles komplett verpufft. Und das ist etwas, was mir an Stelle von Werder Bremen total Sorgen machen würde.
Finde ich aus Dortmunder Sicht auch ein bisschen schade, weil ich dachte, wir hätten uns als Dortmunder mehr oder weniger dafür geopfert, dass Werder, man versucht es dann ja in irgendeiner Art und Weise zu glorifizieren und im besten Falle auch noch den persönlichen Benefit daraus zu ziehen, dass man als Fan eines Vereines sich für einen anderen Club geopfert hat, obwohl man im Grunde genommen in Unterbuchse vom Fernseher gesessen hat und nichts dafür getan hat. Und dann ziehen die da nichts draus und krebsen in der Liga weiter so rum.
Ja.
Um dann am Ende wahrscheinlich den Kaiserslautern-Weg zu gehen und als Abstiegskandidat Pokalsieger zu werden.
Ja. Ich dachte, dass aus dem Weserstadion Lidl wird.
Oh Gott.
Ja. Darf man noch Weserstadion eigentlich sagen? Oder muss
Wiesenhof-Stadion. Die Wiesenhof-Arena.
Wir melden uns aus der Wiesenhof-Arena hier an der Weser. Da müssen wir übrigens gleich auch noch kurz drüber sprechen. Ja. Ne?
Unbedingt. Ja. Aber auch hier ist doch die Sache, sie sind ja in 2020 in der Liga noch torlos, schießen dafür aber drei Tore gegen den BVB. Ich glaube allen, auch dem Flo, wäre es lieber gewesen, sie wären ausgeschieden im Pokal und hätten 3-1-0 in der Liga gewonnen.
Ja, das ist ja wohl völlig klar.
Die Geschichte ist aber auch, wenn du nur auf die letzten 5-6 Spiele guckst mit der HSV-Brille, also das meine ich ganz ernst, dann würdest du sagen, wie geht das? Wie geht das, sang- und klanglos gegen Union zu verlieren, in Leipzig keine Reaktion zu zeigen, aber gegen die Dortmunder, bei Scheinwerferlicht, bei Flutlicht, gegen Borussia Dortmund, wenn es um was Großes geht, da können sie sich zusammenraufen. Ich meine, das wäre bei einem anderen Verein, würdest du komplett anders auf die Spieler gucken. Weil es genau alles passt in diese, sag mal, und du würdest, bei Dortmund würde man die Mentalitätsfrage stellen, beim HSV sowieso, bei Hertha auch. Bei Bremen ist es, weil dieser Bremer Weg, wir erzählen, wenn wir, die Referenz ist immer Freiburg und ist irgendwie immer was Schönes, die alte Romantik. Aber ich finde, das greift bei Bremen irgendwann nicht mehr. Und wenn der Bremer Weg jetzt in die zweite Liga führt, weiß ich nicht, ob der überhaupt wieder zurück in die erste führt. Weil für einen Verein wie Bremen mit der Infrastruktur wird es extrem schwer, nochmal zurückzukommen.
Ja. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, nächster Spieltag geht's zu Hause gegen Borussia Dortmund. Das wird denen, glaube ich, auch nicht nochmal passieren, dass man in Bremen verliert. So.
Dann, das ist super, super Junge, der haben wir very much talent.
Dann spielst du zu Hause gegen Eintracht Frankfurt.
Ah, top, super.
So.
Top,
super. Auch jetzt irgendwie, auch keine Laufkundschaft. und dann musst du nach Berlin.
Ja, das ist natürlich, ne?
Ja, Berlin hat deswegen ja einfach, ich habe da, ich habe ein Legacy, ja, ich habe ein Legacy hinterlassen. Das ist jetzt kann der Alexander Nurika ernten, ja, was ich da hinterlassen habe.
Hat er das wirklich gesagt?
Na, das hat er nicht gesagt, aber ja, aber euer Jürgen hat er gesagt.
Totgelacht hat er sich in Kalifornien.
Ja. Warum machen wir diesen Podcast eigentlich nicht als Facebook Live, so als Q&A? Oder wir machen danach, weil du ja immer Zeit hast, danach einfach noch 2-3 Stunden Q&A. So,
genau,
weil Micky sich da mal eine Hose anziehen müsste.
Das stimmt. Wieso? Aber ich glaube, es gibt viele Facebook-Fans, die das mögen, wenn da so bei mir so frech so ein Ei aus der Unterhose lugt. Und das ist dieser sexy Content.
Ja, aber dann kriegen wir wahrscheinlich Probleme mit Run Football, wenn bei uns auch nachts das Ei irgendwie raushängt.
Ey, die manchmal hat der Analogie. Also, hey, wie so ein Sprung.
Ja,
hey. Ja, wieso?
Dann bin ich Coach Eizume. So nenne ich mich dann. So. Wenn wir schon dabei sind.
Genau, was soll Inke sagen?
Ja, da gibt es noch eine Kameraoption, den Eizume.
So, weiter. Nein, also Fußball.
Geht's da? Oder Klinsmann. Ich habe ja noch einen Text mitgebracht.
So.
Ach ja, stimmt. Ja, der kommt ja
Junge,
noch.
Wusstet ihr eigentlich, könnt ihr euch erinnern, dass 2009 als er beim FC Bayern entlassen wurde, dass Klinsmann gegen die Taz geklagt hat wegen einem Titel, den sie gemacht haben mit ihm? Angelehnt an das Leben des Brian, wo sie ihn als Jesus ans Kreuz geschlagen haben mit Always Look on the Bright Side of Life.
Ja,
und dann hat Klinsmann als Jesus am Kreuz, Always Look on the Bright Side, und dann hat er geklagt ganz lange gegen
Warum?
Die Taz. Wegen Satire.
Weil er ein total humorloser
Schwabe ist.
Okay.
Ja. Und das ist so ein bisschen die Vorgeschichte für den Text, den ein Kollege von mir geschrieben hat, mit dem ich zusammen in der deutschen Autorennationalmannschaft spiele, Uli Hannemann. Der sozusagen den allergrößten Hitler-Vergleich sich zusammengebastelt hat mit Klinsmann. Und wenn man das, ihr müsst das mal googeln, der Text heißt Rücktritte gebt uns Rücktritte. Und das ist der Umgang in 2020 im Internet mit Satire. Die Kommentare darunter, es ist absolute Weltklasse.
Willst du uns einen kleinen Happen hinwerfen?
Ja, pass auf.
So einen Appetizer, einen Teaser.
Hier, Uli Hannemann über Jürgen Klinsmann in der Taz von letzter Woche. Dort nun mischt sich der Schwabe ungut mit dem Kalifornier. Gierige, provinzielle und rechthaberische Kleinbürgerlichkeit mit oberflächlichem und angesichts der Umstände, Jahrhundert Waldbrände, Jahrtausend Erdbeben, Tabellen 14. notorisch unangebracht wirkendem Sunnyboy-Optimismus. Alles in allem ergibt das eine Mentalitätskombination aus der Hölle. Sie beinhaltet auch den festen Glauben, man könne jederzeit und alles ohne jeglichen Kompetenzerwerb vollbringen, wenn man es denn nur wolle. Schauspieler, Gröfatz, Maler, Drehbuchautor oder Trainer einer Bundesligamannschaft. Scheißegal, anything goes. Traumfabrik, Reissportfeld. Spätestens jetzt drängen sich natürlich die Parallelen zu Adolf Hitler auf. Zwar zögerte der Österreicher vergleichsweise allzu lange mit dem Rücktritt, doch hier wie dort wurden verdiente Player geschasst, Salomon Kalou, Erwin Rommel, Fremde, Windhorst, IG Farben, Alter. Millionen verbrannt, Askasiba, V1, Entscheidungsschlachten verloren, Heimniederlage gegen Mainz 05, Kesselschlacht von Halbe. Auch Vereinsikonen wie SA-Chef Ernst Röhm oder Torwarttrainer Jolt Petri wurden aus persönlicher Eitelkeit unfein entsorgt. Und beide Leitfiguren forderten bis zum Ende für ihre erwiesene Inkompetenz uneingeschränktes Vertrauen, dessen Fehlen in ihren Augen natürlich der einzige Grund für ihr Scheitern war. Sehr unterschiedlich sind jedoch die Konsequenzen. Während Klinsmann sich mit seiner Frau Debbie im Führerbunker entleibte, zog sich Hitler lediglich auf seinen Posten als Aufsichtsratmitglied zurück, um von dort aus weiter sein Unwesen zu treiben.
Ja, also ich finde generell wird sowieso sind Hitler-Vergleiche generell ja viel zu wenige und die Figur Hitler zu marginalisieren, das haben ja bislang sind noch viel zu wenige angegangen.
Find
also
ich
von
auch.
Daher großes Kompliment an die Taz.
Nein, aber man muss einfach
toller Text.
Ist die Vorgeschichte so toll und dann es geht ja nur um die Reaktion.
Was eine Kacke, wirklich.
Aber guckt euch die Reaktion an, das ist Weltklasse.
So, aber es ist schon... Leute,
ja, aber wir sind ja auch so ein bisschen... Wir sind ja auch sozusagen die Presseschau, ja? die MML-Presseschau.
Ja, ist ja nicht falsch, dass du es vorgelesen hast.
Ja, ja.
Das ist ja total richtig. Aber da auf den Gedanken erstmal zu kommen, also.
Ja,
ein bisschen fetisch, ne?
Vor allen Dingen, wenn einer aus den USA kommt, dann kann man ja zumindest mal so 3 Stufen unter Hitler gehen und dann sich einfach eines Trumps-Vergleichs bemüßigen, zumal der ja nun sich gerade in einer ähnlichen Situation befindet, wenn man mal an das Impeachment-Verfahren denkt und an die Leute, die danach.
Jetzt fang nicht so intellektuell, was soll das?
Ja, hast natürlich auch wieder recht. Ne? Fang du nicht an, jetzt auch noch, ja, meinst auch noch irgendwie schreiben zu müssen.
Ja, vor allen Dingen, Micky Beisenherz wird ja nur verschrieben oder runtergeschrieben, habe ich gesehen. In der Süddeutschen.
Ach so, das war doch lustig. Aber das war doch wirklich lustig zu sagen. Leider sorgt Beisenherz immer wieder für unangenehme Situationen bei einem eigentlich sehr erfrischenden Konzept.
Die Frage ist ja jetzt, ist dir da auch das Ei rausgefallen?
Ja, selbstverständlich.
Ist das, was die Süddeutschen meint? Ja, wir haben ja noch so ein paar andere Themen.
Ja, dann wohl an.
Hat es Emre Can geschafft, in seinem ersten Heimspiel für Borussia Dortmund schon die beste Grätsche aller Zeiten rauszuholen und Sven Bender vergessen zu machen?
Super, oder? Also jetzt schon eine ganz klare Verstärkung.
Hat er die Grätschenfrage gestellt?
Er hat die Grätschenfrage gestellt. Ja, wie Abraham übrigens auch gegen Sancho. Das ging dann nur ein bisschen schief. Das ist auch da sieht man aber daran, das sind die zwei Szenen, die dir dann auch erklären, warum das Spiel 4-0 ausgeht. Ne? Am Anfang in der 4. Minute Can gegen Kostic. Da räumt der das mit vollem Risiko ab. Überleg doch mal, 4. Minute, das Ding geht schief, 2 Zentimeter daneben. Dann ist Elfmeter für Frankfurt.
Ja.
Und dann läufst du einem 0-1 gegen die konterstarke Eintracht hinterher.
Ja.
Und das passiert nicht. Und dann packt aber Sancho da seinen Sprint aus und Abraham rauscht in Richtung Außenlinie.
Und heute rutscht er noch durch die Gegend. Er hat bis heute noch nicht gebremst, der Abraham. Mein Gott, vergiss den Transrapid, hier ist er.
Ja. Ja, aber als hätte er Christian Streich da draußen entdeckt. Und dann, das ist eben der Unterschied gewesen. Aber an sich ein großartiges Fußballspiel gewesen.
Ja, total. Das ist übrigens der Unterschied zwischen Can und Zagadou. Also das hat man dann da recht deutlich gesehen. Das ist der Mentalitätsspieler, den sich so viele erhofft haben und das tut der Mannschaft offensichtlich jetzt schon sehr, sehr gut. Deswegen bin ich noch nicht überzeugt, dass das jetzt die Wende gewesen ist und der BVB künftig alle Spiele gewinnt. Das glaube ich nicht. Ich fürchte, bis zum Ende der Saison werden wir immer wieder richtige Dellen drin haben. Aber möglicherweise müssen wir auch akzeptieren, dass bei einer Mannschaft, in der so viele junge Spieler sind, das immer wieder passieren wird. Ich glaube, dass.
Wie lange willst du das noch akzeptieren?
We don't buy superstars, we make them.
Ja.
Ja.
Lars Ricken.
Ja, ja.
In der BBC.
Ja, hört sich gut an, ist auch mitunter nicht falsch. Andererseits, wenn du gerade eben erst Haaland geholt hast, der war ja schon eine Art Superstar, als er gekommen ist. Also er wurde zumindest wie einer, sagen wir mal, er wurde wie einer gehandelt und so wurde er auch unter diesen Voraussetzungen wurde er auch gekauft. Ist ja jetzt nicht so, als wäre Haaland beispielsweise ein bislang gänzlich in Europa unbekanntes Talent gewesen, was man dann groß gemacht hätte, sondern der war ja schon der Hot Shit, als er kam. Aber ich weiß natürlich, was Lars Ricken meint und so im Rückblick auf die letzten 10 Jahre ist das durchaus auch richtig, ja.
Ja, ich glaube, du kannst da durchaus die letzten 10-15% noch rausholen oder in Dortmund dir aneignen, die dann dich befähigen, zu dem nächstgrößeren Club zu gehen. Also das stimmt ja. Also die haben so viele Talente, wo man schon wusste, die können was werden, haben die Champions League reif gemacht und eben auch dann ins Schaufenster gestellt. Also das ist ja der Weg. Wir bleiben ja dabei, auf europäischer Ebene ist es halt ein Ausbilderverein. Und ist ja auch okay. Also ich meine, solange dann so Kids hinterherkommen wie der Rainer, macht's doch aber auch Spaß.
Klar, total. Ja, es würde halt noch mehr Spaß machen, wenn die Defensive nicht regelmäßig das atomisieren würde, was die Offensive aufbaut. Aber vielleicht rege ich mich erst dann auf, wenn es dann auch wieder soweit ist, also sprich am nächsten Spieltag zum Beispiel, wenn Borussia Dortmund etwas überraschend 1-3 gegen Werder Bremen verliert.
Mir ist am Freitagabend, habe ich mir eine Personalfrage gestellt und die wollte ich mal hier reingeben jetzt bei euch beiden Experten. Wenn Sancho gehen sollte, muss man ja irgendwie einen Ersatz holen. Und ich habe jetzt gelesen, letzte Woche, dass Kostic nach der Saison wahrscheinlich Eintracht Frankfurt für 30 Millionen verlassen kann. Jetzt ist die Frage,
okay,
holt man sich wieder einen hochtalentierten 18-, 19-Jährigen, vielleicht auch einen aus Brasilien oder aus der Ligue 1,
ja,
und baut den auf und, ja, hofft, dass der ein ähnliches Talent hat, der dann aber auch 80 Millionen kostet, weil die Preise im Moment so sind?
Ja.
Oder nimmt man jemanden wie Kostic, der dann 28 ist und definitiv der bessere Jarmolenko, hat dann auch einen Außen, der auch in dieser Fünferkette theoretisch spielen kann und weiß aber, was man bekommt und hat noch einen Antreiber, der durchaus zum Publikumsliebling taugt. Also, naja, was haltet ihr von der Idee?
Das ist der Verein, der ja auch Mats Hummels für 35 Millionen geholt hat oder 31. Also das ist insofern doch absolut vorstellbar. Und es muss ja auch die, da geht es dann darum, ob die Mischung halt stimmt. Also es ist ja nicht sehr sinnstiftend, wenn man jetzt nur 19- und 20-Jährige holt. Ja, du brauchst ja schon mal ein paar erfahrene Spieler. Und da ist so ein 28-jähriger Kostic grundsätzlich auf dem Papier erstmal eine gute Wahl. Ich weiß halt nicht, wie der mentalitätsmäßig so drauf ist. Ich glaube, er ist nicht ganz so wahnsinnig wie Rebic oder Gacinovic ist bei Frankfurt waren oder sind. Das muss ja auch passen. Aber klar, und wann verdammte Scheiße kommt jetzt endlich Philipp Max? Wie viele Jahre sollen wir eigentlich noch podcasten, bis er endlich da ist?
Nachdem wir doch Can jetzt schon zum BVB
gepodcastet.
Ja, wir müssen es nur noch schaffen, liebe Unioner, wir müssen es auch nur noch schaffen, Kevin Volland in die Nationalmannschaft zu
bringen. Ja, eben.
Übrigens hat gerade, ich habe eine Push-Notification bekommen.
Okay. Oh, he's got many talents.
Many talents. And it came from One Football.
Ja.
Die Chelsea macht ernst. Die Blues bieten 140 Millionen für Jadon Sancho.
Ah, guck mal.
Na, ja, und dann nimmst du 30 für Kostic und hast immer noch 110 für jemand anderen. Ja. Für Kai Havertz, den ja Reus unbedingt nach Dortmund holen will.
Ich könnte mir sogar vorstellen, ich glaube, das hängt auch ein bisschen von dieser Saison ab. Also wenn der BVB es tatsächlich schaffen würde, Meister zu werden, wäre es auch bedeutend leichter, jemanden wie Kai Havertz zum BVB zu holen, weil dann auf dem Papier steht, mit diesem Club kannst du auch was gewinnen. Weil, ja, natürlich hat der BVB in den letzten 10 Jahren was gewonnen. Also in der letzten, wobei die letzte Dekade ist ja jetzt, da streitet man sich, ja. Also deswegen bleibe ich dabei, in den letzten 10 Jahren hat der BVB ja durchaus etwas gewonnen, aber nichts ist so vergänglich wie die Erfolge vergangener Tage, und wenn man sich die letzten Jahre ansieht, dann bleibt der BVB langsam dem Beweis schuldig, dass man dort auch was Ordentliches, ja, was Großes gewinnen kann, und sollte der BVB sich so stabilisieren, also so eine schöne Serie jetzt in den nächsten 12 bis 10 Spieltagen, mit der man dann Meister wird, würde mit Sicherheit helfen, dass Kai Havertz sieht, ach guck mal, und Champions League ist natürlich auch wichtig, also wie sie sich jetzt in der Champions League verkaufen, mindestens Halbfinale, dann könnte auch ein Kai Havertz sagen, auch ganz ehrlich, Bayern muss nicht sein, hier mit dem BVB, es geht ja auch ein bisschen darum, dass es Spaß macht, dort Fußball zu spielen. Womit ich übrigens nicht in Abrede stellen will, dass man als Fußballer auch große Freude hat, beim FC Bayern zu spielen.
Außer aus Sicht eines Köln-Fans haben die Bayern am Wochenende auch durchaus Spaß gemacht. Und zwar 12 Minuten lang, bis sie dann nichts mehr machen mussten.
Ja. Aber vielleicht ein kurzer Gedanke noch zu Borussia Dortmund. Man sieht daran, wie teuer die nicht gewonnene Meisterschaft im letzten Jahr gewesen ist. Klar. Wo es eigentlich so einfach wie nie war, deutscher Meister zu werden.
Ja.
Gut, kannst du natürlich verbocken, indem du halt Favre als Trainer hast. Dann geht das einfach, aber ansonsten ist natürlich das echt schmerzhaft, weil dann würde jetzt einfach
Favre, besser Mann. Sag ich jetzt mal.
So, und apropos bester Mann.
Wahnsinn. Hat sich denn Zorc schon das Copyright auf Vize-Susi gesichert? Weiß man das?
Ich finde übrigens, ich habe gehört aus dem Umfeld, dass man sich nicht getraut hat, den Trainer zu entlassen, weil er doch 76 Punkte geholt hat. Und man ihn deswegen nicht, also, aber ich finde, wenn man einfach nach der letzten Saison nicht deutscher Meister geworden ist, dann gibt es viele Argumente.
Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite immer die Argumente, dass man sagt, Leute, ey, das ist eine junge Mannschaft. Das fällt halt immer wahnsinnig schwer, das zu akzeptieren. Ja, klar.
Also ich sammle bei dem Penny bei mir an der Ecke, seit Jahren Punkte. Wenn ich denen aber die Spirituosenabteilung kurz und klein haue, werde ich kriege ich trotzdem Ladenverbot. Also.
Es hinkt, ist ein bisschen schief, so aber, ein bisschen,
ja.
aber lass mal wirken.
Nicht, dass das am Wochenende passiert ist.
Das klingt wie das.
Das klingt wie eigentlich aus der JVA Arkenfelde den Podcast machen.
Klingt wie das Geschwafel eines Geisteskranken, aber es soll wohl.
Aber es gefällt mir.
Es gefällt mir.
Aber Bayern München.
Es wäre in diesem Podcast das erste Mal, dass etwas klingt wie das Geschwafel eines Geisteskranken. Das ist auch eine Premiere.
Weil ich doch immer so oft gesagt habe, dass ich den Fußball von Bayern München nicht so gerne mag, muss ich aber zumindest, wenn ich mal nicht nur die letzten, die ersten 12 Minuten, sondern auch die erste Halbzeit als Grundlage nehme gegen den 1. FC Köln, muss ich ein bisschen revidieren. Das sieht schon ganz geil aus, was die machen dieser Tage.
Es ist wirklich unfassbar
guter Fußball.
Ja.
Und es macht Spaß, das zu gucken.
Total. Aber es würde mir nicht weniger Spaß machen, wenn sie dann damit Vizemeister würden.
Nein.
Ja, dann wissen die mal, wie das ist, wenn man so viele Punkte holt und so gut Fußball spielt.
Hansi, du weißt, wie das ist.
Ich muss immer an dieses Zitat denken von Olli Kirch, der gesagt hat, er hat nie vorher und nie wieder danach mit einem Spieler wie Lewandowski gespielt, wie der die Bälle festmacht. Und wir reden ja nicht von Trainingsspiel, sondern wir reden ja von Bundesliga und auch Champions League Woche für Woche. Ich habe mir das Spiel gegen Köln in Gänze angeguckt. Das ist unfassbar. Und mit welcher Selbstverständlichkeit der da vorne steht, die Bälle festmacht, also die Körperlichkeit und die Technik. Der hat ja auch eine unfassbar großartige Technik und die Bälle weiterleitet da als Fixpunkt. Also das ist schon krass. Aber man muss sagen, neben Lewandowski und dem wieder aufgeblühten Müller, die Bayern sind auch deswegen so stark, weil echt zwei Spieler ebenfalls zu ihrer Form zurückgefunden haben. In der ersten Hälfte Thiago. Da schrieb ja Tobias Escher bei Twitter, was Thiago in dieser Rückrunde spielt, ist vom anderen Stern. Und das stimmt. Das ist jetzt wieder dieser Thiago oder nix Thiago, wo man Guardiola auch versteht, warum er dachte, er könnte mit ihm bei Bayern das neue Barcelona aufbauen. Also der Plan war ja damals, Gündogan dazu holen und dann mit Gündogan und Thiago das neue Xavi und Iniesta aufbauen. Und das hätte ja durchaus klappen können. Und also unglaublich guter Fußball von Thiago, Ballmitnahme in die Schnittstellen, wie er die Bälle spielt. Und dann, immer wenn die Bayern ihre erste gute Halbzeit gespielt haben, wie gegen Hoffenheim, wie gegen Leipzig, wie gegen Köln jetzt. Also die zweite Halbzeit ist ja immer die Nicht-Bayern-Halbzeit. Dann steht da Manuel Neuer mit demselben Selbstverständnis, als wäre es 2014 und es ist Viertelfinale in Maracanã gegen Frankreich.
Tja.
Ja, aber habt ihr das gesehen? Die Paraden, also der hat ja gegen Modest noch, wo du denkst, das Spiel ist eigentlich ja gelaufen, ne? Aber sie laufen dann noch Gefahr, das 2-4 zu bekommen. Und er steht da einfach und hält eigentlich 2-3 Unhaltbare. Wo man denkt, wie kommt er denn jetzt da noch ran? Und das habe ich lange nicht gesehen. Und da hat er sich wirklich auch stabilisiert. Und das ist dann eben doch alles ein Argument pro Neuer gegenüber Ter Stegen. So oft, wie wir auch Lobbyarbeit gemacht haben für den Keeper aus Barcelona. Ich glaube, Neuer in der Verfassung muss einfach auch die Nummer 1 sein.
Ich muss das offen sagen, überhaupt nicht beurteilen, weil ich Ter Stegen viel zu selten sehe. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, dass es zumindest, also ich kann nicht sagen, ob Neuer besser ist als Ter Stegen oder umgekehrt, aber Neuer in dieser Form liefert zumindest keinen Grund, da zu wechseln, wo ein Wechsel nicht zwingend Not tut und die ganze Balance ins Kippen bringt. Also von daher lässt Neuer keinen Riss aufkommen, in den so ein Ter Stegen dann halt hineinstoßen könnte.
Ja.
Das ist es halt.
Aber solange Gigi Buffon noch spielt, ist Neuer eh nur ein hoffnungsvolles Talent. Also das darf man nicht vergessen.
Das ist absolut richtig.
Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist das, was natürlich irgendwie besonders macht, ne? Wenn Bayern München bei 6-0 Führung eine Chance vergibt und du siehst, wie Thomas Müller hadert, dass er das 7-0 nicht gemacht hat und so. Das ist schon, also das macht schon, also das ist jetzt ein, ich weiß.
Nee, Serge Gnabry sagt im Interview tatsächlich danach, das ärgert mich, da hätte ich das 5-0 machen müssen.
Ja, so.
So, das sind leider mit lieben Gruß nach Dortmund auch die Meister Bayern, die in der mentalen Verfassung sind, das Ding einfach nochmal zu holen.
Ja, und jetzt haben sie haben halt einfach auch Spaß. So, das ist ja, ich meine, ich habe jeder, der mich mal auf dem Feld gesehen hat, weiß, ich bin vom Profisport recht weit entfernt.
Aber du siehst gut aus.
Ja, das, noch, es kippt gerade, ne? Es rauscht langsam auch ab. Und aber es ist so, dass diese Spieler natürlich auf den Platz gehen und natürlich erstmal eine sehr große Spannung haben. Und es ist Profifußball und es ist Leistungsdruck. Es gibt ja auch Spieler, die haben dann auch gekotzt. Nicht unbedingt, bevor sie gegen den FC Köln antreten mussten, aber in der Regel. Und wenn du dann erstmal so 3-0 führst, dann entsteht natürlich eine große Leichtigkeit und dann hast du Spaß. Und das ist natürlich irgendwie auch ganz geil. Du gehst so ein Bundesligaspiel dann die nächsten 80 Minuten, also ohne jetzt irgendwie, wie sagte Matthias Sammer damals, zu sein. Aber klar ist das auch cool. Du hast dann einfach mal auch ein bisschen Ruhe, weil du sagst, ey, was soll jetzt groß passieren? Und dann spielst du halt einfach die nächsten 80 Minuten mit großer Leichtigkeit nach Spaß. Und das ist ja auch einfach geil. Und ich glaube, es ist speziell für einen Offensivspieler auch eine große Freude, beim FC Bayern zu spielen. Alleine, wenn du weißt, dass da so ein Lewandowski vorne ist, der dann für dich da so einen Ball hält und verteilt, ist doch mega gut. Toll, wie wir den FC Bayern heute loben. Ne?
Wahnsinn, ne?
Können wir aber nächste Woche reden, wenn wieder kaputt, keine Sorge.
Ja, oder sie verlieren jetzt einfach gegen Paderborn.
Und dann haben wir es immer schon gewusst.
Ja.
Ja, der Flick, der ist geiler.
Aber auch für die zweite Halbzeit ein großes Lob an die Karnevalskölner aussprechen, die sich ja überhaupt nicht aufgegeben haben. Auch bei 4-0 nicht. Aber dann ist es halt auch ein Lob, was in gewisser Weise eine Warnung für die Bayern beinhaltet für die kommenden Wochen, weil, also man muss sich das jetzt nochmal vergegenwärtigen, das Spiel gegen Hoffenheim, das hätten sie in den letzten 10 Minuten ohne Neuer auch noch verlieren können, bei 4 eigenen Toren, und das ist total Bayern untypisch. Und auch Köln schießt zweimal aus Abseitsposition den Anschlusstreffer durch John Córdoba, und dann trifft Uth. Und die waren ja nah dran. Also auch die waren nah dran am zweiten oder dritten Tor. Und auch die zweite Hälfte gegen Leipzig war ja keine Bayern-Hälfte. Also was ist das, was gerade diesen akuten Leistungsabfall erklärt in den zweiten 45 Minuten?
Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Aber es ist gut darauf hinzuweisen, weil die nächsten Gegner sind dann natürlich irgendwie im Achtelfinale und im Viertelfinale ein anderes Kaliber, wie man so schön sagt.
Keine Laufkundschaft.
Keine europäische Laufkundschaft. Ja, jetzt kommt Chelsea, die das Pech haben, dass sie ein Jahr lang keine neuen Spieler kaufen durften.
Schöne Grüße nach Manchester.
Ja. Übrigens, schönstes Zitat von unserem Freund Dominik Böhner, der schrieb, jetzt kommt Hudson-Odoi endlich doch nach München.
Ach, jetzt habe ich den überhaupt erst mal verstanden.
Achso, den hast du jetzt erst verstanden.
Ja.
Nee. Alter, der kam vor 6 Wochen. Der kam, glaube ich, am Tag der Auslosung.
Ah, okay.
Man kann ja nicht alles.
Ich bekam aber auch gestern, ich hatte gar nicht vor, Bayern Köln zu gucken, und bekam dann von einem Freund eine Nachricht auf WhatsApp, und da stand drauf, meinst du, die Bayern gewinnen das heute? Und dann habe ich den Ticker angemacht und stand halt schon nach 5 Minuten 2-0. Und das fand ich auch sehr lustig. Da habe ich gedacht, ach, das Spiel gucke ich mir mal an. Das scheint gutes Entertainment zu sein.
Es war die schnellste, also nur bitte nachfolgende Formulierung. Einfach mal auf der Zunge zergehen lassen.
Mhm.
Es war die schnellste 3-0-Führung der Bayern aller Zeiten. Wo du denkst.
Okay. Aber auch die schnellste Auswärtsführung in dieser Höhe, ne? Was ja.
Und das ist dieser eine Rekord, den Haaland nicht aufstellen konnte. Egal, was er macht.
Ja.
Na, du wart doch mal ab. Warte doch mal 2 Jahre. Ja.
Obwohl, stimmt, scheiße. Micky, du hast recht. Ey, wir hören uns in 2,5 Jahren wieder, wenn er in 3 Minuten 3 Tore für den FC Bayern gemacht hat.
Ja. Gibt's eigentlich noch Haaland-Wortspiele? Gibt's noch, ne? Hat eigentlich irgendjemand Haaland in Not geschrieben, nachdem er nach dem letzten Spiel nicht getroffen hat? Nein.
Nee, aber ich habe mich versündigt auf unserem Twitter-Account.
Was hast du gemacht?
Ich habe, glaube ich, geschrieben, jetzt schon wieder Selbstvertrauen.
Hast du Leute beschimpft?
Nee, ich hab geschrieben, das Selbstvertrauen von Borussia Dortmund ist jetzt in etwa so groß wie das Haaland. Ja, Knaller, oder?
Knaller.
Ich habe letztens, das Saarland hat so ein bisschen als Referenzgröße ausgedient. Ich habe letztens etwas gesehen, da war ich war förmlich schockiert. Wir hatten ja sonst immer Fußballfelder, Tennisfelder, Saarland, Hessen, Badewannen, jetzt nicht unbedingt bei Flächen, aber generell. und jetzt habe ich gesehen, also dieser Heuschreckenschwarm, der über Kenia hinwegging. Mhm. Und dann wurde gesagt, ein einziger Schwarm in Kenia umfasst hunderte von Millionen Heuschrecken und bedeckt ein Gebiet von der Größe des Tessins. Und ich sage, ja, was soll ich denn damit anfangen? Das ist ja auch, also, Also Saarland, Hessen, ja sicher, aber Tessin, ja, warum nicht gleich bedeckt ein Gebiet von der Größe Bad Münstereifels? Ja. Und das ist ja auch so, wenn es um was Schlimmes geht, irgendwie Brände, da muss es ja auch etwas sein, was sich emotionalisiert. Also wenn jetzt irgendwie eine Fläche verbrannt ist von der Größe des Saarlandes, dann lässt mich es ja kalt. Ne? Oder dann hat irgendwann auch einer gesagt, von der Fläche Ostdeutschlands. Ja, da sind ja viele von unseren Hörern sagen, ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, da ist ein Gebiet verbrannt von der Größe des Outlet-Centers in Roermond, da sind viele und sagen, ach du Scheiße. Ja. Ne? Das wollte ich nur mal sagen.
Aber so. Du hast offensichtlich zum Tessin gar nicht so eine emotionale Beziehung.
Nein, null. Ne? Ja. So zum Taunus vielleicht, ja, aber zum Fort-Taunus. Aber es ist so ein.
Wie kommen wir denn jetzt von Heuschrecken zu Manchester City?
Achso, City, also.
Egal, geht beides. Geht beides. Wir können auch noch 2 Minuten über die PK von Hertha BSC sprechen.
Ich bin gespannt, wenn Guardiola dann Man City verlässt, wenn dann Jürgen, ja, der Jürgen, ja, Man City, ich mach's. Ja, Man City, man nimmt es natürlich wir als Fans von Borussia Dortmund, von dem kleinen Ruhrgebiets- und Arbeiterclub, wir nehmen das ja nun wirklich mit größtem Wohlwollen zur Kenntnis, wenn einer von den großen Clubs da dann so eine Transfersperre kriegt. Für 2 Jahre, nicht Transfer, sondern Champions League-Sperre für 2 Jahre. Das ist doch toll.
So. Total.
Jetzt gibt es irgendjemand, wer schrieb denn, was Peter Flore, ich weiß gar nicht, das ist ja ganz schrecklich für Manchester City, so geht man jetzt ausgeruht in die ungleich besser dotierte Club-WM. Was hat es denn, fand ich auch einen interessanten Aspekt. Ich gehe da nicht so ganz mit, weil ich glaube, dass die Champions League die wesentlich Prestige trächtigere Veranstaltung ist und für einen Club wie Manchester City schon von vorrangigem Wert. Trotzdem fand ich das irgendwie einen interessanten Aspekt, der auch mal wieder so die ein oder andere Denkstruktur aufgebrochen hat und mich offen gemacht hat für den Gedanken, dass es im Fußball womöglich doch sehr häufig auch um Geld gehen könnte.
Ja. Meinst du?
Hat mich geschockt.
Habt ihr denn irgendwo was gelesen, wie sicher das ist? Also ob das nicht doch noch vor irgendeinem anderen Gerichtshof oder von einer anderen Gerichtsbarkeit einfach gekippt wird?
Na, es ist ja auf jeden Fall so, ja, dass Manchester City jetzt mal erstmal dagegen angeht und wie wir den Weltfußball, die FIFA, die UEFA und angeschlossene Organisationen kennen, bedeutet es am Ende wahrscheinlich, dass sie für 2 Wochen einen Spieler nicht einsetzen dürfen.
Stecken denn wieder so von der Seite gefilmte junge Männer in Hoodies dahinter? Die mal so als Symbolbilder für den Hacker herhalten.
Ach so.
es sind ja eigentlich drei ganz wichtige Aspekte da. Zum einen, was passiert mit Pep? Er hat jetzt schon gesagt, er will eigentlich bleiben. Und rein arbeitsrechtlich, habe ich gelesen, könnten die Profis wegen des Versäumnis, also weil es irgendwie, da geht es um, war das alles lauter, hat sich der Verein da letztendlich auch an den Verträgen irgendwie vergangen, indem er Dinge nicht halten konnte, wie sie dort standen. Oder da gibt's ja Verstöße, die dann auch das Vertragswerk der Spieler betreffen. Und es sieht im Moment so aus, ich habe da ein Interview gelesen mit einem Arbeitsrechtler in Großbritannien, der sagt, eigentlich sind die ablösefrei dann ab nächster Saison.
Interessant.
Und das wäre ja dann plötzlich Ausverkauf bei Man City. Und da sind ja nicht unbedingt, um mal in
da ist keine Laufkundschaft
zu bleiben, keine Ladenhüter dabei, ne?
Ja.
Also das ist ja das Ding. Und ich meine, ein Kevin De Bruyne, der jetzt im, Zitat, besten Fußballeralter ist, der wird ja nicht sagen, ey, 2 Jahre Champions League gucke ich mir vom Sofa an.
Vermutlich nicht. Ist es jetzt schon wieder Zeit für eine große Aki Watzke Rückkehraktion?
Gündogan?
Ja, der Junge kommt nach Hause.
Geil.
Nach den großartigen Erfahrungen der letzten Jahre sagen wir, ja, es ist mal wieder an der Zeit. Wir holen für 70 Millionen Gündogan zurück nach Hause.
So.
Ja.
Warum nicht?
Und dann glaube ich, dass Manchester City in so einen Trotz verfallen könnte, also weil die Spieler, das ist schon eine großartige Mannschaft, und dass sie sagen, pass auf, wir haben jetzt folgendes Ding. Wir sind uneinholbar abgeschlagen. Wir sind abgeschlagen hinter Liverpool mit 25, 27, 30 Punkten.
Ich hatte schon Angst, du wolltest jetzt sagen, sie wollen aus Trotz jetzt noch Meister werden.
Nee. Aber nein. Stell dir mal vor, die gewinnen die Champions League.
Ich habe vor der Saison gesagt, und das ist, glaube ich, auch aufgezeichnet worden in diesem Podcast, dass ich glaube, Man City holt jetzt die Champions League, weil, ey, mal losgelöst von den Scheichs etc., aber diese Mannschaft und Woche für Woche, was die abgeliefert haben und auch in der Champions League, ja, und vor allen Dingen im letzten Jahr in der Premier League, da ist so viel Potenzial. Und wenn die jetzt sagen, pass auf, also kann ja sowas einsetzen, eben so ein Trotzgefühl, dass man sagt, ey, wir haben jetzt noch einmal, können wir noch zusammen so spielen und jetzt gewinnen wir das Ding einfach. Vielleicht ist das so das the last notch, ne, so die letzte, was dieser Verein gebraucht hat oder diese Mannschaft gebraucht hat, um dieses Jahr dann endlich doch die Champions League zu holen. Um sich dann mit dem Titel zu verabschieden.
Halte ich nicht für wie heißt das Wort? Für ausgeschlossen.
Mhm.
Ja. Weil ich glaube,
das ist das Wort übrigens für Manchester City diese Woche. Ausgeschlossen.
Nee, weil so ein Kabinenschwur natürlich Wunder wirken kann, ne? Tatsächlich. Also, das gab's. Ich meine, war das nicht sogar so, dass in der Doku bei Amazon über Manchester City es diesen Kabinenschwur auch tatsächlich gegeben hat, den Kabinenschwur eben Meister in England zu werden.
Du, aber gibt übrigens Spoiler Alert.
Ja.
Bei Werder Bremen gibt's jede Woche einen Kabinenschwur.
Okay.
Ja. Ja. Ja, aber die haben auch jede Woche immer Toprak.
Das ist also das Problem, so gesehen, aber nichtsdestotrotz, also das kann natürlich in der Tat, kann nochmal vielleicht irgendwie zusätzliche Kräfte freisetzen. Ich bin dann übrigens auch sehr gespannt, was passiert, wenn Manchester City wirklich die Champions League gewinnen sollte, ob man dann tatsächlich auch den Titelverteidiger wirklich ausschließt.
Das wäre wieder so eine typische UEFA-Regel. Der Titelverteidiger kann nicht ausgeschlossen werden. So wie der sich immer automatisch qualifiziert.
Genau. Da sind uns die Hände gebunden. Ja.
Entschuldigung, können wir nichts machen. Den Titelverteidiger können wir nicht ausschließen.
Das geht natürlich nicht. Dass
wir haben uns aber entschieden, stattdessen Slavia Prag für 10 Jahre zu spielen. Warum? Ja. Keine Ahnung. Wir sind die UEFA. Lasst uns in Ruhe.
Ja, wir haben da so, siehst du, so in so einem ganz dicken Regelbuch hinten so eine reingeklebte A4-Seite so aus so einem Ringbuch so angefressen. So, oh, die war hinten drin da im Buch. Guck mal hier, da, ach, was ist das denn? Ja, so auf Hand, so mit Hand geschrieben. So, kann man nichts mal hier, da steht's ja drin.
Manchmal hat man ja das Gefühl, dass die UEFA von Bürgermeister Quimby geführt wird.
Man merkt auf jeden Fall.
Von Mr. Burns.
Man merkt auf jeden Fall, wie viel Ansehen die UEFA im Fußball im Allgemeinen hat. Mit irgendwas rechnet man doch noch, ne? Dass irgendwie der Cast nimmt was zurück oder. Also. Irgendwas. Passiert da bestimmt noch. Ich glaube, es ist der Mix. Der Kass nimmt ein Jahr, streicht ein Jahr und dann holen sie die Champions League und dann sagen sie, ja, aber der Titelverteidiger und dann macht's Puff und wie bei Bobby Ewing, alles nur ein Traum.
Der lässt sich aber auch nicht los. Den Bobby Ewing, der hat es schon 3-4 Mal gebracht. Ja, ne? Aber es ist für Männer unseres Alters, war das halt einfach auch irgendwie so, das war so der, da haben wir unsere Unschuld verloren, ne?
Ja.
Oder?
Ja.
1983. Ja.
Ja, das ist, also, und um in dem Bild zu bleiben, Manchester City braucht jetzt Harvey Smithfield. Wer war Harvey Smithfield?
Wer ist das denn?
Na, das war der Anwalt der Ewings.
Ach was, Harvey Smithfield? natürlich Harvey Smithfield, so müssen die ja auch heißen. Ja, Hauptsache nicht Harvey Smithfield.
Der sich im Cattleman's Club immer mit JR getroffen hat.
Geil.
Während Dora May, die Kellnerin.
Ja, es ist gut jetzt.
Ja, aber wenn du wieder dein komisches Teflon-Wissen hier ausbreitest, irgendwelche Serien aus den 70ern nacherzählst, dann müssen wir zuhören und applaudieren, natürlich, weil du dir so Namen von Autos merken kannst. Oder
genau.
Von jetzt, Detektiven.
Ich weiß jetzt auch mal was. So ist es nämlich.
Namen von Autos und
Detektiven. Aber wenn wir schon bei windigen Gestalten in schlechten Anzügen sind, muss man einfach noch mal sagen, wir hatten ja letzte Woche aufgezeichnet, als Klinsmann gerade passiert war.
Ja, war ein Glück.
Niemals geht man so ganz. Und dann hat er sich ja bei Facebook zu Wort gemeldet und hat ein Festival der Gegensätzlichkeiten, ein Feuerwerk der Gegensätzlichkeiten abgebrannt. Ja. Und am nächsten Tag war die Hertha-PK. Und ich als Hertha-Sympathisant hatte große Bedenken, dass sich der Club weiter reinreitet. Aber der Schulterschluss zwischen Preetz und Windhorst war so stark.
Ja, das war
und
gut.
Ich muss sagen, es gibt einen einzigen Gewinner in der ganzen Geschichte, weil er plötzlich ein Profil hat innerhalb des Vereins und des Konstrukts, und das ist Lars Windhorst. Da sich hinzustellen und zu sagen, pass auf, Jürgen Klinsmann hat sich auch in meinen Augen und für mich unmöglich gemacht und wird unter meiner Regie, solange ich hier bei Hertha das Geld bezahle und soweit ich irgendwas zu sagen habe oder mit den Leuten im Kontakt bin, wird der hier nicht mehr in den Aufsichtsrat gehen. Sowas kann man machen, wenn man irgendwie ein Jugendlicher ist, im Affekt, aber nicht, wenn es um Geld und Geschäft geht. Und dann klare Kante gesagt, das ist ein Geschäft, Jürgen, und kein Zirkus. Tschüss, danke, das war's, dein Lars. Und das hätte ich nie gedacht, dass er so den klaren Cut sieht. Und da siehst du eben auch, dass der gut kalkuliert und dann eben auch sagt, Freundschaft hin oder her, aber ich lasse mich doch nicht von dir öffentlich so durch die Arena ziehen.
Wobei man die Person Windhorst, wenn man sie seriös betrachtet, muss man schon sagen, dass es da auch Zweifel gibt, weil, also, der hat ja keine Ohrläppchen. Das hast du mal geguckt, der hat keine Ohrläppchen. Also so jemandem kannst du doch nicht deinen Verein anfangen. Sorry, Leute, aber da endet dann auch irgendwo, er hat keine Ohrläppchen, Mike.
Ja, ist das schlimm?
Ja, mach mal die Kopfhörer ab. Ich habe mir nie deine Ohren richtig angesehen. Ja, doch, Mike. Sehr Mike hat Ohrläppchen, sonst wäre ich aufgestanden und gegangen.
Oder aber
ich
muss sowieso aufstehen und gehen. Wie Matthias Sammer über Winters gesagt hat, der ist ein bisschen läppsch. Aber nein, Windhorst hat wirklich, also man kann ja halten von dem, was man will, ja. Und natürlich ist da viel Kalkül dabei. Aber ich fand trotzdem den Auftritt nicht annähernd, nicht in eine Richtung so peinlich, wie ich mir das am Abend vorher noch gedacht. Ich dachte, Gott, da kann ja komplett nach hinten losgehen. Also ja. Dann eigentlich konnte sich Hertha nur selbst zerlegen.
Nein, das haben sie erstaunlich unpeinlich hingekriegt. Das
genau,
muss man.
Sie haben das sehr, sehr gut und eben diesen Schulterschluss und standen da als Verein und man dachte, okay, da ist der Geldgeber. Da ist dann das erste Mal, auf diesem Podium hat sich das erste Mal, wir haben ja die ganze Zeit gesprochen von der alten und der neuen Hertha. Und ohne Klinsmann sah man plötzlich, dass eine Versöhnung dieser beiden Teile durchaus möglich ist und dass darin dann auch vielleicht eine Grundlage liegt für einen Erfolg in der Zukunft.
Ja. Ich hatte übrigens unseren Social Media Followern versprochen, dass wir nicht mehr über Hertha Spiele sprechen. Das haben wir sehr gut hingekriegt.
Wieso? Wir haben doch nicht über die Spiele gesprochen.
Ach so, stimmt.
Wir haben du hast alles eingehalten, Mike. Wenn wir jetzt nicht irgendwie auf das Spiel eingehen, ist alles in Ordnung. Okay. Alles im Rahmen. Ich muss übrigens los.
Ja. Wir müssen vielleicht eine Sache noch besprechen.
Ja.
Weil erstens ist ja die große Frage, morgen ja wieder Dienstag, welcher Trainer wird morgen entlassen?
Ja, wahrscheinlich doch meistens schon irgendwie kurz nach Erscheinen des Podcasts. Ja. Ne?
Und
Kohfeldt geht.
Wollen wir zumindest ganz kurz streifen, dass ja morgen Abend das Topspiel in der Champions League stattfindet zwischen Borussia Dortmund und
die Rückkehr.
PSG.
Ja.
Die Rückkehr von Thomas Tuchel.
Es besteht kein Kontakt mehr zur Dortmunder Vereinsführung.
Ist das so?
Ja.
Das ist schade.
Ja. Wieso? Weil du möchtest, dass Tuchel zurückkommt. Stimmt, du bist ja Tuchelianer.
Nee, es ist auf jeden Fall sehr witzig.
Nicht mal mehr eine SMS.
Sehr witzig, dass man sagt, man kann einen Trainer, der 76 Punkte holt, nicht entlassen, wenn man gleichzeitig geil, ne? Einen Trainer, der den DFB-Pokal gewonnen hat.
Ja, aber im DFB-Pokal gibt es doch keine Punkte.
Ach so, ja. So, das stimmt natürlich stimmt auch wieder.
PSG, man sagt ja immer, hat sich eingeschossen am Wochenende fürs Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund. Tatsächlich hat sich Borussia Dortmund eingeschossen gegen Frankfurt. Paris hat ohne Neymar und Mbappé relativ schnell 3-0 hinten gelegen gegen den Tabellenvorletzten aus Amiens und hat es dann noch geschafft, das Spiel zu drehen auf 4-3. Mhm. Zwei Tore und dann haben sie in der letzten Minute mit dem letzten Angriff noch das 4-4 bekommen von Guirassy, der vorher, glaube ich, in 45 Pflichtspielen beim 1. FC Köln 9 Tore geschafft hat, den Köln dann zurück nach Frankreich geschickt hat. Und der macht 2 Tore gegen PSG. Ein komplett wahnsinniges Spiel. Also auch die sind defensiv nicht so sattelfest, wie man es gewöhnt ist.
Bevor ich jetzt losrenne, ich rechne mir für den BVB ziemlich große Chancen aus. Mhm. Das Einzige, was wirklich problematisch werden kann gegen Leute wie Neymar, aber vor allen Dingen Mbappé, ist natürlich die Abwehr. Klar, das ist jetzt auch kein Riesengeheimnis. Favre war ja vor allen Dingen auch sehr erleichtert nach dem Spiel gegen Frankfurt, dass sie sich nichts gefangen haben. Er selber weiß auch am besten, warum. Wenn sie so stehen wie gegen Leverkusen, so hoch, dann wird's ein Drama. wenn Favre die richtigen Schlüsse daraus zieht, dann wird es tatsächlich ein schöner Abend gegen Paris und dann gehen sie am Ende, wird es ein 3-1 für Dortmund.
Und sie müssen natürlich hoffen, dass Juan Bernat wieder nur Scheißdreck zusammenspielt in der Champions
League. Bitte, Sir, jetzt reicht es mir, immer wieder die eigenen Kamellen aus Brot zu spielen, ne? Bitte, es hat mir schon gereicht, dass ich wieder meinen Namen lesen muss in dieser Kolumne vor dem Herrn Vogelkamp. Und jetzt reicht es mir auch, ja? Bitte, die alten Geschichten hier mit Daum und dein Weg ist am Wochenende zu Ende. Ich kann dieses, kann es nicht mehr ertragen. Also, mich sehen Sie, wieder schauen!
So, da ist er raus.
Nein, das funktioniert. Das funktioniert so Pavlovsch bei ihm. Ich finde das so großartig. Das ist wirklich, er ist die menschgewordene Knopfleiste von Stefan Raab. Das ist großartig.
So.
Wo man draufdrückt, kommt, passiert was.
Absolut.
Das ist ganz, ganz toll. Man muss nur wissen, wo die Knöpfe liegen. Der Kinski-Knopf. Der Hoeneß-Knopf.
Naja. Der heute Morgen, der zu Anfang sozusagen, der Kalmund. Nur den Hitler macht er nicht. Aber den macht
Hitler
ja
war
er
heute richtig allergisch. Er macht die Taz mal.
Kann ich aber
da
verstehen.
Macht die Taz einmal einen Witz. Einmal einen Hitler-Witz. Und dann ist hier direkt, pass auf, dann ist hier direkt Polen offen.
Oh komm. Jetzt ist es wirklich Zeit, diesen Podcast zu beenden.
Du musst doch noch, du wolltest doch noch auf irgendwas hinaus. Was erwartest du denn? Dortmunds Defensive gegen. Er hat ja nur Neymar und Mbappé gesagt. Ich finde es bei PSG immer so wahnsinnig, dass die ja auch noch Icardi und Di Maria haben. Mhm. Wenn man dann sieht, also wenn man sieht, wen die gegen den Tabellenvorletzten beim Stand von 0-3 einfach bringen konnten zur zweiten Halbzeit, um das Ding dann auf 4-3 zu drehen. Ja, also da ist ja so viel Substanz, die sie da zusammengekauft haben, wo man sich übrigens auch fragen muss, ist da auch alles mit rechten Dingen abgelaufen oder ist nicht PSG eigentlich, wenn das mit Man City durchgeht, der nächste Club?
Das weiß ich nicht. Aber
hast du Angst? Hast du Angst um Borussia Dortmund morgen?
Also, ich habe eher das Gefühl, dass jetzt im Achtelfinale Endstation sein wird. Und
glaubst
insofern,
du? Ich hab ja. Also, was ich interessant finde, ist, dass wir in einer Situation sind, wo beide Trainer, Favre und Tuchel, eigentlich gegeneinander um ihren Job und ihr nächstes Jahr kämpfen. Also auch der Gewinner sitzt dann fester im Sattel als vorher und der andere muss dann gucken, dass er sich vielleicht einen anderen Verein suchen muss. Also es ist auch ein vorgezogenes Endspiel für beide
jetzt
Trainer.
Das ist die große Frage. Was sollte ich mir jetzt wünschen? Aber lassen wir das an dieser Stelle.
Wünschen, dann, achso, du mal. Aber komm, das musst du jetzt nochmal ausbuchstabieren. Da kannst du jetzt mal dein Es, ja, da kannst du doch mal dein freudsches Es mal einfach, lass dir mal freien Lauf, wo der Beisenherz jetzt weg ist und sag mal, was du dir wünschst. Das möchte ich jetzt mal hören.
Nein, aber habe ich ja auch jetzt gesagt, irgendwie,
ja,
dass ich.
Gut. Aber zu hoffen, dass Borussia Dortmund rausfliegt, damit Favre vielleicht gehen muss,
nein,
ist schon.
Das
ist
war
schon
ja der Witz.
Tracht.
Nein, das, ja, ja. Das tue ich natürlich nicht. Nein, aber das war ja der Witz. So, ja. Ich doch nicht. Ich bin's doch, Leute. So, Freunde, wollen wir mal aufhören oder wollen wir? Oder hast du noch irgendwie? Müssen noch drei Seiten aus der Zeitung aber, vorlesen?
Nö, ich habe hier noch auf meiner Uhr, wenn wir noch 10 Sekunden machen, haben wir halt wenigstens eine Stunde voll, ne?
Ach so, ach komm, dann so. Warten wir doch noch ein bisschen. Haben wir wirklich, fehlen uns noch 10 Sekunden?
Ja,
um
ja,
diesen Podcast
10 Sekunden. Ja, weil ich unter einer Stunde gehe ich hier nicht raus.
10 Sekunden.
Nein, ja. Die sind ja schon vorbei.
Jetzt also, kriege ich gerade den Daumen hoch, dass wir über die 60 Sekunden, über die 60-Minuten-Marke gerutscht sind.
Ja, weil das können wir nicht. Da geht es ja auch um. Da geht es ja auch um
Ehre.
Und so. Um Ehre
geht es.
Geht
um
da.
Die Ehre. Ja. Kein Podcast unter 60 Minuten. Ja, wir sind doch hier nicht. Wir sind doch hier nicht beim was auch immer.
Na, es gibt ja Hörer, die den Podcast auch nutzen, um 12 5-Minuten-Terrinen fertig zu kochen und die brauchen diese Stunde, sonst wissen die nicht, wie es weitergeht.
Kannst du den Satz bitte nochmal sagen, weil er so absurd ist, dass er nochmal gesagt werden muss.
Nein, heute ich habe ja nur die absurden Sätze mitgebracht heute.
Es war trotzdem schön. Ich freue mich auf das Spiel morgen, so oder so, egal wo es hingeht. Und bin mal gespannt, welcher Trainer morgen entlassen wird. Nach dem Podcast. Hab eine schöne Woche.
Ja, liebe Grüße nach Hamburg.
Tschüss.
Tschüss.